Ich will mir trotzdem hier eine kaufen, weil ich glaube, dass ich noch nicht alt genug bin dafür. Mm. Und ich hab's.
Jetzt machst du aber gerade eine Ebene auf, die geht richtig.
Und ich hab's.
Es kann doch bei BMW, und das sind ja alles gescheite Leute, es kann sich doch keiner von diesem Motorrad absteigen und sagen: Ey, das Getriebe ist echt super, Woche. Dieses Gespräch kann doch nicht stattfinden. Ja. Wenn ich Freunde hab, ist gut. Wenn
nicht, ist auch okay. Also ist jetzt nicht ultra scheiße für so nicht, einen.
Ja, Fuse. Es ist halt jetzt die Frage, was hätte man in der Zeit Schöneres bauen können oder Besseres. Sag das, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich kein Problem damit alt zu werden. Ich habe ein Problem damit, morgens aufzustehen mittlerweile, aber ich habe kein Problem damit, dass ich alt geworden bin. Sie hatte wirklich überhaupt keine Vibes, aber ich war.
Deine Cappy setzt auch nicht wieder auf, ne?
Nee. Glaube ich nicht. Die ist durch. Ich bin zu alt für den Scheiß.
Feierabend, Prost.
Küsschen.
Jens, wo ist dein Bier?
Hier.
Ich werde jetzt mal auf zu knistern hier. Zum Wohle. Stößchen. Prost, Freunde, nehmt euch ein Bier. Feierabendrundenzeit.
Oh, das ist schön.
Hm. Wenn ich eins nicht kann, dann Bier trinken, anscheinend.
Was hast du denn gemacht? Hast du es ins Gesicht geschüttet?
Boah, ist alkoholfrei. Vielleicht
ja, das kann man sich auch nur ins Gesicht schütten.
Jens, was für ein Bier hast du denn von deinem liebsten Podcast-Partner heute bekommen?
Liebster Podcast-Partner, er hat mir ein fast abgelaufenes Schönbuch mitgebracht. Nicht ganz, es hält noch einen Monat. Ich denke, so lange wird es nicht mehr halten. Es ist ja nur 0,33er. Schönbuch, Braumanufaktur aus dem schönen Böblingen. Also südlich von hier.
Südlich von hier, das gibt es auch nicht so oft.
Ja.
Ja. Enjoy.
Ja, fertig. Aber wir dürfen ja kein Bier mehr trinken, habe ich gehört.
Ja, wir müssen ja Vorbilder sein. Ja, deswegen, Wir machen 50-50. Jens ist wie immer kein Vorbild und ich bin natürlich der gute Mensch, das Vorbild. Ich trinke nämlich alkoholfrei. Fürstenberg steht nur Bierkultur drauf, dann glaube ich das. Aber witzig, da steht Bierkultur und dann 0,0%. Also ist vielleicht auch 0,0% Bierkultur. Egal. Jens, wir reden über Motorräder heute wieder.
Ja, am Rande.
Über Motorräder von südlich von hier, aus Österreich am liebsten.
Ja.
Aber wahrscheinlich gar nicht so viel über die Motorräder, sondern über die Lage von KTM. Da ist richtig was los.
Da hat es ja, da kann man diese Woche, also man muss natürlich dazu sagen, es kann natürlich sein, dass wenn wir das dann, wir drehen jetzt heute am 27.
So spricht
ja, am 27. Es kann natürlich sein, dass wenn ihr das seht, dass das oder hört, dass das schon wieder ein wenig inaktuell ist, je nachdem. Also da gab es eine Gläubigerversammlung am 25.02., wo quasi die Gläubiger mit dem Management von KTM und auch dem Gericht über den Sanierungsplan entscheiden oder entschieden haben. Der Sanierungsplan musste ja von KTM vorgelegt werden, um quasi zu sagen, okay, wir haben jetzt 30% unserer Schulden. Müssen wir jetzt irgendwie sofort tilgen können und dieser Sanierungsplan ist im Prinzip das Angebot dazu.
Zwischenfrage, 30% heißt irgendwas so um eine halbe Milliarde wahrscheinlich.
Ja, ein bisschen was drüber. Mhm. Kleingeld. 548 waren es, glaube ich, am Schluss, um die es dann so wirklich ginge, die jetzt wirklich gefordert wurden, hauptsächlich von Banken, die da wohl ein großes Pfund hatten und die waren wohl sehr interessiert daran, da sehr viel Cash zu bekommen. Also jetzt nicht hier Sporttäschchen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, sondern halt irgendwie, dass da wirklich Geld dann in Richtung Bank zurückfließt, um einfach die Kredite zumindest teilweise zu decken und zu tilgen. Und dieser Plan wurde vorgelegt und es war wohl sehr, sehr knifflig, den durchzubekommen. Aber am Ende des Tages haben die Gläubiger dem zugestimmt. Und jetzt hat KTM quasi bis zum 23. Mai diesen Jahres Zeit, eben diese erkleckliche Summe von 548 Millionen Euro beim Gericht darzulegen, die haben wir, die können wir auszahlen. Und jetzt möchte man natürlich titeln, KTM ist gerettet.
Ja.
Nein.
Ist nicht.
Ich glaube, warum? Es ändert ja nichts an den Problemen, die diese Company hat. Es ist jetzt ein minimales Problem ist gelöst, dass nämlich die Banken erstmal befriedigt sind und nicht ihre Kredite zurückfordern, was ja im Prinzip in den sofortigen Ruin der Company geführt hätte. Die sind jetzt erstmal fein damit, dass sie mal einen Teil davon bekommen haben. Die Grundprobleme, die KTM hat, nämlich die Managementfehler, die wohl offensichtlich gemacht wurden, die Überproduktion, die Kostenstruktur, die ganzen Leute, die jetzt in Mattighofen sitzen und einfach vielleicht jetzt einfach auch richtig angepisst sind, was die letzten 4-5 Monate da waren, diese Probleme bleiben ja. Die gehen ja jetzt nicht weg, nur weil die Banken jetzt ein bisschen Geld bekommen haben.
Aber es wurden doch auch schon viele Leute entlassen, oder?
Denen geht es jetzt auch nicht unbedingt besser.
Nee, aber jetzt, die sind ganz böse gesagt nicht mehr KTMs Problem, oder?
Die sind nicht mehr KTMs Problem, aber es gibt ja noch Leute, die da arbeiten. Mhm. Und da sie ja jetzt dann ab Mitte März wollen sie die Produktion wieder anfahren, wo übrigens auch Cash für gebraucht wird, nämlich 50 Millionen, die jetzt wohl über die Investoren kommt, also die Hauptanteilseigner, was ja eigentlich nur Bajaj und Stefan Pierer irgendwo sein kann, die müssen jetzt erstmal da Geld reinschießen, dass die da wieder das Licht anschalten in Mattighofen. Und dann fangen die jetzt erstmal wieder an, Motorräder zu bauen. Also die 690er, die 890er, die 1390er. Der ganze Rest ist ja Bajaj und CF Moto, die 97er Modelle. Ja, da ist jetzt erstmal, also ich finde KTM nicht gerettet. Das ist jetzt so, der Defibrillator hat funktioniert. Das Herzl schlägt jetzt erstmal wieder. Aber ob das von der Herz-Lungen-Maschine das Ding mir jemals wieder wegkommt, das müssen wir jetzt erstmal, da muss ja noch ein bisschen was passieren, glaube ich.
Ja, aber was muss dann passieren? Also wie geht's weiter? Du hast jetzt gerade schon, das ist was ich mich auch gefragt habe. Bajaj und Pira sind die Hauptanteilseigner. Jetzt
die Hauptaktionäre,
Jetzt ist aber ja auch CF Moto da mit dabei.
Nein.
Über dieses Joint Venture wollen wir aber gegebenenfalls auch einsteigen. Korrekt. Dann stand irgendwie ganz wilde Meldung, BMW will einsteigen oder will KTM kaufen. Was halten wir davon? Also was passiert da?
Stimmt, das war diese Woche auch noch. Also ich glaube, dass da grundsätzlich was dran sein könnte, dass BMW Motorrad da starkes Interesse dran gehabt hat oder hat, da zu investieren. Einfach aufgrund, weil die Markenstruktur stark ist. Also KTM ist ja eine starke Marke, vor allem in einem Segment, in dem BMW halt von der Marke her nicht stark ist, nämlich im Recreational, also im Offroad. Mhm. Das Ding jetzt zu kaufen und so wie die Kollegen in Österreich schrieben und illusionierten und fabulierten, da alles dicht zu machen, um jetzt anfangen, KTMs in Berlin zu bauen und KTMs in München zu entwickeln, komplett absurd, weil das bringt, also das Werk in Berlin ist sowieso ausgelastet. Mhm. Wo sollen sie da jetzt anfangen, noch KTMs zu bauen? Vor allem dann noch zwei V2s, die sie noch nie gebaut haben. Also das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und auch dann in Mattighofen alles wegzumachen, wo ja alles steht. Weil wer schon mal in Mattighofen war, das ist ja, als würdest du in einen Industriepalast da reinfahren. Das ist ja alles picobello da. Ja. Alles tipptopp, alles neu. Warum soll ich da irgendwas zumachen? Also sie haben wahrscheinlich Interesse, irgendwie an der Marke zu partizipieren. Ob sie dann jetzt wirklich noch investieren, nachdem sie die wirklichen echten Zahlen gesehen haben. Weil wir reden ja immer noch über insgesamt Verschuldungen bei der KTM von irgendwo um die 2 Milliarden Euro. 2 Milliarden Euro, die da irgendwie an Verbindlichkeiten langfristig, kurzfristig offen sind. Und ob da jetzt die BMW AG in Form ihrer BMW Motorradtochter einsteigen würde in einer Situation eines deutschen Autoherstellers im Jahr 2025, da möchte ich ein ganz großes, schwarzes, rotes Fragezeichen hinten dran schreiben.
Das ist tatsächlich, was ich mir auch gedacht habe, hat BMW als großes Konstrukt nicht gerade andere Probleme?
Definitiv. Und dann würden sie sich nicht so ein vermeintlich kleines Problem wie KTM noch dazu ans Bein binden, weil es ist ja jetzt nicht so, dass diese Marken mega in Konkurrenz stünden, also Gefühl, also KTM wäre wahrscheinlich sehr gerne Konkurrent von BMW, aber auf keiner Ebene funktioniert das, also vor allem nicht auf dem europäischen Markt und vor allem nicht in dem Markt, den das Werk Mattighofen bedient. Da sind sie entweder outstanding mit den 690er Einzylindern oder komplett was anderes wie BMW mit ihren hochpotenten V2s. Ja. Und diese Mittelreihe, KTM und diese Mittelreihe, diese 890er, 990er, ich glaube, da sind auch diese Segmente von den Modellen zwischen BMW mit dem 900er Motor so weit weg von auseinander und auch nicht wirklich deckungsgleich.
Ja, ich glaube, vor der Kaufentscheidung, die oder die, steht man selten.
Nee, ich glaube, dass dieses Gespräch hat nicht stattgefunden. Mhm. Also kaufe ich mir jetzt eine F900 XR oder kaufe ich mir 98 SMT? Ja, nee, das ist die völlig falsche Frage. Mhm. Ja. Also wer sich diese Frage gestellt hat, die hat das Konzept der SMT und der F900 XR erstmal überhaupt nicht verstanden und sollte vielleicht nochmal auf motorradonline.de lesen. Mal ganz kurz,
hat sich jemand von euch vielleicht schon mal diese Frage gestellt? Dann hast du jetzt jemanden angegriffen hier.
Ja, ist halt manchmal so. Ja.
Du machst dich halt nicht zum Freund hier.
Nee, warum auch? Also, wenn ich Freunde habe, ist gut. Wenn nicht, ist auch okay. Komme ich auch durchs Leben.
Gut, und deine Cappy setzt du auch nicht wieder auf, ne?
Nee. Glaube ich nicht. Die ist durch. Ich bin zu alt für den Scheiß.
Naja, gut, nehmen wir das einfach.
Zu alt für Haare offensichtlich.
So alt und dann für stehst du jetzt auch endlich dazu.
Ja, dann stehe ich jetzt auch endlich dazu. Hilft dir alles nichts.
Bist du denn noch zu jung für eine BMW?
Kommt doch an, welche BMW? Grandiose Überleitung, vielen Dank.
Wir kommen zu den großen,
großen
Feierabendrunden Parkplatzschätzchen von Jens. Jens, was ist dein aktuelles Parkplatzschätzchen? Was ist gerade los in deinem Leben?
Mein aktuelles Parkplatzschätzchen
ist eine BMW.
Nee, es gab mal vor einigen Monaten so eine Phase, da stand die ein oder andere BMW und nicht nur Unimodell, also sondern diverse Fabrikate aus München-Spandau auf diesem Parkplatz. Ich bin ja persönlich großer Fan von der ab Euro 4 S1000R. Also okay. Ab 2016, die 175 PS-Version, da bin ich sehr großer, weil das ist ein wirklich großartiges Motorrad. Aber die ist natürlich jetzt halt unerschwinglich. Und
aber noch hier die Karl-Dallige.
Noch die Karl-Dallige. Mhm. Die neue hat mich tatsächlich nie so wirklich abgeholt, also nicht optisch. Da fand ich die Karl-Dallige schon irgendwie so ein bisschen uniker. Mhm. Und auch irgendwo in ihrer optischen Eigenständigkeit. Man suche ein positives Wort für. irgendwie so konsequent. Die hat mich immer abgeholt. Ich hatte die auch mal bei der Roadster, hatte ich die mal ein Jahr als Dauertester und es war wirklich, wirklich ein tolles Motorrad, mal abgesehen von diesen ständigen Problemen mit den Bremsscheiben, die immer gerubbelt haben, weil ich glaube, bei diesen Schmiedefelgen, ich glaube, das ist auch so ein KTM-Problem bei den 1290er Modellen, die hatten das auch teilweise, dass die dann die Bremsscheiben immer angefangen haben zu. Also nicht plan auf dem, also weil die Bremsscheibenaufnahme nicht plan war auf der Felge.
Die Schmiede oder die Gussräder?
Bei der BMW waren es die Schmiedefelgen und bei den KTMs waren es, glaube ich, die Gussfelgen tatsächlich. Wo
okay.
Da sind immer die Bremsscheiben. Es hatten ein paar Kumpels von mir, die eben diese 1290er GTs hatten. Die hatten drei.
Über die sprechen wir hier öfter.
Über die sprechen wir, ist halt manchmal so. Und die hatten das auch ständig. Die haben also, ich glaube, innerhalb von 30.000 Kilometer dreimal Bremsscheiben gewechselt, weil die vorderen immer wenn du angelegt hast, hat es geruppelt, das ganze Ding. Mhm. Und wenn du dann zugemacht hast, war Ruhe. Aber sind wir mal ehrlich, auf der Straße macht man ja selten voll zu. Man legt ja immer erstmal so ein bisschen an. Naja, anderes Thema. Und die wäre da gerne, aber die ist natürlich viel zu teuer.
Was kostet sowas?
Ich glaube, ab 8 geht es dann immer so.
Ab 8?
Ja, also wahrscheinlich mit vielen Kilometern auch drunter, aber
ja, witzig, ich habe bei mir haben sich mal so ein paar K46 S1000RR dazu gesellt. Das ist ja im Grunde der Motor, auch Karl Dall. Welches Baujahr ist mir eigentlich egal, aber die liegen auch alle so, ja, man findet bei Mobile welche ab 8, aber die will man dann auch nicht haben und vieles Rennstrecken verschandelt. Aber diese Vierzylinder von BMW, die sind schon geile Dinger, also kann ich verstehen, warum das da bei dir stand. Aber ich hatte gerade eine andere Idee.
Oh, oh, oh.
Du hast gesagt, man suche eine Formulierung für nicht so schönes Design. Hast eigenständig gesagt, wir müssen eigentlich mal die Top-Formulierungen, gute Formulierungen für eigentlich schlechte Dinge zusammenfassen. Weißt du? Also, wenn man zum Beispiel über ein eigenständiges Design spricht, dann wissen wir jetzt, was gemeint ist. Jetzt kann ich anschließen. Man liest ja öfter mal zum Beispiel, dass es einen charakterstarken Motor gibt. Mhm.
So, mit herausfordernden Fahreigenschaften.
Ja, genau, wo sich so das ist sowas für einen typischen MV Agusta-Fahrer, weil der denkt sich dann so, ja, genau, das muss man nämlich bändigen, das Motorrad, das hat nämlich einen Charakter. Ja. Und das ist aber eigentlich so die Umschiffung von, ja, ist
von halt Scheiße.
Nicht so geil. Dann was haben wir noch? Wir haben charakterstark, wir haben eigenständig, wir haben für Enthusiasten gebaut.
Für Liebhaber.
Für Liebhaber, genau. Weil muss man wirklich lieb haben, damit es auch, damit man es lieb hat.
Gerne auch genommen, so als Grund, als Grundweichzeichner ist ja auch immer das Wort interessant. Mhm. Das ist ein interessanter Ansatz interessanter Ansatz im ergonomischen Konzept. Ne?
Ja, gut, das hört man ja jeden Tag in irgendwelchen Meetings so. Ja, ist interessant.
Ja, genau.
Geh mal
am Ende des, ja, das ist, deswegen sage ich ja, das ist so das Grundvokabular des Weichzeichnens von Scheiße. Ist, wenn irgendwo das Wort interessant davor steht. Das Problem ist, manchmal ist es aber halt auch interessant und dann fehlt einem aber dann auch das positive Wort für das negativ konnotierte interessant. Kannst du mir folgen? Also wenn ich etwas wirklich interessant finde. Und aber dann ist natürlich das Wort aufregend auch schon wieder ein bisschen zu viel. Und mir fehlt so dieses.
Aufregend ist aber auch so Weichzeichnen von Scheiße.
Aufregend.
Weichzeichnen von Scheiße ist eine geile Kategorie.
Ja, mir fehlt so dieses wirklich treffende deutsche Remarkable. Dieses so ein bemerkenswert, allerdings nicht so enthusiastisch, sondern einfach nur so, ja, das ist jetzt bemerkenswert. Das finde ich jetzt tatsächlich mal interessant. Vielleicht muss ich vor dieses interessant einfach nur tatsächlich machen, um quasi zu signalisieren, dass alles andere, was ich mich interessant bezeichne, am Ende des Tages ich in Wirklichkeit Bullshit finde. Wir schweifen ab. BMWs auf dem Parkplatz.
Ich konnte nicht folgen.
Ich mir auch nicht. BMWs auf dem Parkplatz. Es standen vor einigen Monaten unter Mike Schwarz, der große Kollege aus der Motorrad Online, wird jetzt jubilieren, einige R1250 GS auf dem Parkplatz. Und ich war auch wirklich kurz davor, eine zu kaufen.
Wie kommt's dazu? Ah, du wurdest auch übrigens, ich bin ja hier Community Manager Nummer 1 natürlich, von uns zweien. Du wurdest als GS-Hasser bezeichnet. Das ist untragbar für eine neutrale Zeitschrift.
Ja, aber wer sagt denn, dass ich eine neutrale Zeitschrift bin?
Das was?
Ich bin ja keine neutrale Zeitschrift. Ich bin ja hier ein Mensch, der ein Bier trinkt oder Motorräder halt. Also Neutralität ist hier nicht.
Ich wollte dir sagen, dass du ein GS-Hasser bist und
das witzig. Ja.
Sind wir nicht alle GS-Hasser?
Ich glaube, selbst die sie kaufen, das liegt natürlich aber auch an dieser Überglorifizierung der letzten 10 Jahre, wo sich dieses Fahrzeug einfach so multipliziert hat. Deswegen R1250 GS, die einfach irgendwie noch so nicht so krass Leistung, alles nicht so mega krass, alles nicht so übertechnisiert, einfach entspannt.
R1250 GS.
11.
1150,
also noch der alte luftgekühlte Lahmboxer da mit 88 oder 89 PS. Die waren tatsächlich, die sind erschwinglich, die gibt's tatsächlich sehr oft noch in einem doch guten Originalzustand mit vergleichsweise wenig Kilometer, mit Vollausstattung für kleines Geld. Also du kannst mit 5.000 Euro bekommst du schon eine echt gute 1150er GS und ich habe das Gefühl, dass das so noch eines dieser Motorräder ist, wo man tatsächlich sagt am Ende des Tages, ich habe doch in Wirklichkeit alles. Und es ist nicht so viel, die Dinger sind noch nicht so schwer. Die
sind nicht so, Baujahren sprechen wir da?
2000 bis 2003, weil danach kam nämlich die Doppelzündung und aber auch dieses komische Bremskraftverstärkersystem, was ja bei diesen Dingern immer kaputt geht und durchgeht und hat man keine Bremse mehr. Also nicht die Doppelzündung. Zu erkennen am langen Zündkerzensteckerabdeckung auf dem Ventildeckel. Wenn er lang ist, ist es ein Nicht-BKV, ein Nicht-Doppelzündungsmotor. Und mit einem kurzen, den ja dann auch die A9T hatte, oder die 1200er, das sind die Doppelzündungs- und da Finger weg von.
Du hast dich da reingearbeitet.
Ich habe mich mit Mike Schwarz lang unterhalten, weil der weiß ja alles, der fährt ja seit 178 Jahren so ein Ding. Und ich war kurz davor, mal so ein Ding zu kaufen, aber ich habe mich dann dagegen entscheiden lassen. Nee, das, ja, fand, das war noch so, das war noch so, das war noch tatsächlich diese GS'en, wo ich sagen würde, ja, das war irgendwie noch im Konzept drin. Alles, was danach kommt, ist einfach alles, das ist alles viel zu stark, viel zu groß. Und seitdem muss man halt aber auch sagen, haben die Teile Probleme.
Kardan, Getriebe. Ja, also es gibt natürlich Probleme. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Hier die R1200 GS, die mit dem Kardan-Schaden aus dem Dauertest genommen wurden.
Getriebe.
Aber die R1250 GS zum Beispiel ist bei uns 100.000 Kilometer durchgelaufen mit recht wenig Problemen. Ne?
Ja.
Also muss man auch sagen. Ja. Und die R50 haben gar keine Probleme.
Ich glaube, diese Zeit, die fangen dann nur an, mit der Zeit irgendwann mal ganz normalen Verschleiß zu haben, der dann irgendwie irgendwas in der Lima ist und auch irgendwie mal so ein Wellendichtring-Schaltung, all so ein Kleinscheiß, der einfach nur nervig ist, wenn du ihn machen musst, aber du froh bist, wenn er gemacht ist. Mhm. Aber es ist Motorräder, die sind halt jetzt irgendwie zwischen 25 und 22 Jahre alt. Natürlich ist da irgendwann mal was dran.
Ja.
Aber ich glaube, so dieses Risiko des Kapitalen ist halt nicht so. Auf der anderen Seite ist es auch, kommt halt darauf an, dass vorher gefahren ist.
Ja, gut, da kannst du eh bei Gebrauchten nie reingucken, ne? Ja, aber also.
Ja, aber ich bin jetzt per se kein GS-Hasser.
Mhm.
Allein die Glorifizierung dieses Fahrzeuges verstehe ich nicht.
Ja,
sie kann viel, aber sie hat natürlich auch seit Jahren immer die gleichen Probleme. Und ich verstehe dann halt in diesem Kontext auch nicht, warum jetzt auch beim Motorrad wir seit Jahren monieren, dass bei diesen Dingern die Getriebe einfach nicht gut schaltbar sind und es wird nicht besser. Es kann doch bei BMW, und das sind ja alles gescheite Leute, es kann sich doch keiner von diesem Motorrad absteigen und sagen, ey, das Getriebe ist echt super Woche. Dieses Gespräch kann doch nicht stattfinden.
Ja gut, bei BMW. Aber das schreiben wir seit Jahren und jetzt gibt's ja immerhin dann ein Automatikgetriebe.
Ja, aber auch das kann doch nicht, also ja, nur weil etwas automatisch ist, ist es doch nicht gleichzeitig gut. Es ist doch das gleiche Getriebe mit zwei elektromechanischen Aktuatoren drin. Deswegen wird das Getriebe doch nicht dringend nicht besser. Anderes Thema. Steht denn bei dir ein BMW außer eine K46 auf dem Parkplatz?
Nee, außer einer K46 keine. Ich möchte aber noch mal kurz sagen, ich verstehe diese Glorifizierung von der GS jedes Mal, weil ich draufsteige, weil ich denke dann jedes Mal wieder, das fährt schon echt, ja, das fährt wahnsinnig gut. Und das Motorrad kann halt wirklich alles. Mhm. Ich will mir trotzdem nie eine kaufen, weil ich glaube, dass ich noch nicht alt genug bin dafür.
Mhm.
Und ich hab's
jetzt machst du aber gerade eine Ebene auf, die geht richtig
tief. Und ich hab's auch letztes Jahr in Motorrad oder PS geschrieben. Ich hab versucht, die GS niederzuringen und irgendwas aufzutun, was sie nicht hinkriegt. Also Sizilien Offroad fahren, 3 Tage volle Brause mit dem Ding. Hat's mitgemacht, hat funktioniert. Auf der Landstraße ist sie sowieso gut. Dann auf dem Rheinring einen Tag mit auf der Rennstrecke unterwegs sein mit hier den M9RR-Reifen, als sie da in Reise-Enduro-Dimensionen gekommen sind. Ja, war die GS halt auch die schnellste mit der wenigsten Leistung in der Klasse, ne? Also dieses verdammte Motorrad, wenn man es nicht mag, dann, also ich mag es ja so charakterlich auch nicht so richtig, aber das kriegst du nicht klein und das kann halt wirklich einfach alles und alles richtig gut und das ist schon nervig, ne?
Mega.
Aber in dem Moment verstehe ich dann die Glorifizierung, weil ich mir denke, ja, ihr habt ja schon auch recht, also jetzt mal die Probleme ausgeblendet, die sie haben kann. Wenn das alles so funktioniert, dann ist es natürlich ultra geil. Naja.
Welches Alter müsste Fabi Dresler denn haben? Haben wir schon wieder drüber über der Zeit? Nee, das machen wir jetzt noch fertig.
Ja, ich habe danach sogar noch mehr.
Ja, welchen Klassiker denn?
Ja, eine BMW habe ich rausgesucht.
Oh. Welches Alter müsste Fabi Dresler denn erreichen, ich wünsche es dir, dass du dir eine GS kaufst?
Ich glaube, so 95 muss ich schon werden.
Oh, das war jetzt aber auch wieder böse.
Nee, ist übertrieben. Keine Ahnung, das ist also wenn der Rücken so sehr wehtut, dass Supersportler nicht mehr geht, dann denke ich über sowas nach.
Also morgen.
Ja, es kommt drauf an. Also wenn ich heute mit dem Roller heil nach Hause komme, dann morgen. Ja,
wahrscheinlich tritt ich jetzt so einen GS-Fahrer vom Roller. Batsch, jetzt fährst du auch GS.
Der hat was gegen GS gesagt.
Ja. Also es dauert noch ein bisschen, meinst du?
Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Aber ich meine, wie alt bist du jetzt? Ist auch egal, müssen wir nicht sagen. Aber
44 übermorgen.
Aber dass schon eine GS auf deinem Parkplatz auftaucht, das schiebt dich ja schon so in diese Richtung. Also.
Ja. Also ich bin ja der Letzte, der ein Problem damit hat, dass er alt wird. Meine Frau würde sagen, das war die größte Lüge, die du je gesagt hast. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich kein Problem damit, alt zu werden. Ich habe ein Problem damit, morgens aufzustehen mittlerweile. Aber ich habe kein Problem damit, dass ich alt geworden bin.
Soll ich dir von noch einer BMW für alte Leute erzählen?
Oh, es kommt eine K1200 RS.
Nee. Jetzt machen wir wir machen den Klassiker der Woche.
Muss das sein? Was ist es denn?
Ja, machen wir.
Kann ich ihn absagen, wenn ich ihn kacke finde?
Ja, kannst du versuchen, aber wird nicht klappen. BMW R1200C.
Ach du Scheiße. Ja.
Jetzt wird's richtig geil.
Aber was macht denn das ein Motorrad zum Klassiker, weil es das nicht so oft gibt, oder was?
Ja, es gibt's nicht so oft und es gibt's auch schon relativ lange nicht mehr. Es wurde 1997 vorgestellt. Das heißt, es ist jetzt auch
so alt wie du?
Ja. Nicht ganz, aber es ist durchaus alt. Und es ist ein Klassiker, allein schon wegen seiner Optik. Also wir sprechen hier, wir blenden es natürlich auf YouTube ein. Alle anderen müssen sich jetzt vorstellen. Ein 1997 erschienener BMW Cruiser.
Elfenbeinfarben.
1170 Kubik. Goxom-Motor.
Chromventildeckel.
61 PS. Flach.
Pierce Brosnan fuhr es in GoldenEye. Ich weiß es gar nicht mehr.
Keine
also Pierce Brosnan war ja mal James Bond, die Älteren werden sich erinnern. Und da hat ja BMW mal einige Jahre, die Pierce Brosnan-Jahre, mit Fahrzeugen versorgt. Und da war die R1200C dabei. Moritz Müller, jetzt kommst du.
Tomorrow
jetzt kommt
never
er mit
dies.
Morgen, der Morgen stirbt nie. Die R1200C hat dieses Schicksal dann doch ereilt.
Ja, also auch noch ein Bond-Motorrad ist ja ultra krass. Auf jeden Fall. Ein tiefer.
Oh, wie viele mobile.de-Annoncen werden jetzt geändert in Bond-Motorrad? Ja. Vielleicht von Pierce Brosnan gefahren.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich war das das Ding, was durch die Sümpfe da gefahren ist. Ja, geil.
Auf jeden Fall war es ein Cruiser mit Telelever. Relativ viel Schräglagenfreiheit, nur 61 PS, soll aber wohl ganz komfortabel gelaufen sein. Ich bin leider noch nie eine gefahren.
Ich wünsche dir, dass das so bleibt.
Ein ganz interessantes Motorrad, was auch so motorisch.
Warum ist das denn interessant? Weil BMW einen Chopper gebaut hat und keinen guten und einen hässlichen?
Ja, aber also das BMW hässliche Motorräder baut, das daran.
Das ist ja systemimmanent.
Ja, genau. Ich finde das trotzdem spannend. Ich finde das Konzept spannend. Ich finde es lustig, dass da so ein Telelever da vorne drin ist. Das sieht irgendwie auch bescheuert aus. Auch ultra witzig, dieses Ding, die haben ja, also man sitzt da drauf und dann ist da hinten ja so ein Sozius-Sitz. Und den kann man bei dem Teil so hochklappen zur Rückenlehne, wenn man keinen mitnimmt. Finde ich total geil. Das hat so ein bisschen so Schweizer Taschenmesser-Vibes.
Du bist so ein Fanboy, es ist so widerlich.
Nee, ich finde das witzig. Das gibt's mit Sicherheit auch bei ganz vielen anderen Herstellern.
Es war
so
natürlich,
kleine Sachen, die
es war natürlich dafür, also ich sag mal, das war vom Konzept her, war das schon mega mutig von BMW. Einfach dann, also A, in die Klasse reingehen mit dem damals kleinsten Motor eines großen Cruisers. Das war ja schon mutig. Das haben sie jetzt mit der R18 ein Stück weit besser gemacht. Dann haben die direkt mal mittlerweile auch den kleinsten, größten Cruiser-Motor gebaut. Aber bei der C, das war im Kontext der damaligen Zeit halt auch schon ein sehr fortschrittliches Motorrad. Mhm. Mit Einspritzung, mit ABS, mit den ganzen BMW-Features.
Aber erst hat Aufpreis gekostet am Anfang.
Ne? Ja, das hat sie aber immer. Das gab's ja. Aber bei den Japanern gab's das nicht mal gegen vorgehaltene Waffe. So ungefähr. Zumindest nicht bei den Cruisern, die es damals noch gab. Die haben ja das teilweise heute noch nicht, wenn die in Amerika noch rumfahren. Also das war schon ein starker Auftritt, aber halt jetzt auch kein wirklich sehr, kein ganzheitlicher und kein nachhaltiger, um noch so ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen.
Naja, Moment. Also die ist ja bis, jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, 2005 ist sie eingestellt worden. Und sie hat sich bis dahin immerhin über 30.000 Mal verkauft.
Wo?
On the world. Immerhin.
Immerhin.
In 8 Jahren?
Ja, okay.
Also ist jetzt nicht ultra scheiße für so einen.
Ja, es ist halt jetzt die Frage, was hätte man in der Zeit Schöneres bauen können oder Besseres?
Ja, ist ja immer gut, der andere. Die Frage kannst du ja immer stellen.
Ja, die werde ich auch immer stellen. Gerade wenn es um eine R1200
geht. Kannst du auch bei einer Ducati 916 stellen, was hättest du in der Zeit Schöneres bauen können?
So. Nix ist die Antwort. Nix ist die Antwort.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich fand das Ding cool und ich habe dann bei der Recherche auch gefunden, es gibt dann auch die CL.
Oh, die, ja.
Und die hatte so ein bisschen Bagger-Vibes dann wieder, ne? Also
die hatte überhaupt keine Vibes, aber ich weiß, was du meinst.
Verkleidung und diesem Riesenkoffersystem dran, und 100 Liter Fassungsvolumen. Genau, und 320 Kilo hat das Ding dann gewogen. Also es war schon ein wildes Teil. Also ich habe eine R1200C, habe ich schon mal gesehen, fahrend auch.
Ich auch in Grau.
Aber eine CL noch nie, muss ich sagen.
Nee, die CL habe ich auch schon gesehen. Also dann in so einem Grau gab es die. Die habe ich Die fährt bei mir irgendwo in der Hutter hinten rum.
Mhm.
Aber ich kenne jetzt auch den Typ nicht, der drauf sitzt.
Naja, ich würde sie gerne mal live sehen.
Müssen
wir mal eine Gebrauchtberatung machen. Sonst.
Definitiv, ja. Das wird sich auf jeden Fall lohnen. 30.000 Leute auf der Welt werden es gutieren.
Und einer davon hört sicherlich gerade die Feierabendrunde. Falls du, der die R1200 CL besitzt, uns zuhörst oder zuschaust, schreib uns und erzähl uns von deinem Motorrad und schick auch mal ein Bild. Und komm auch gerne mal in Stuttgart vorbei. Ich würde mir das mal angucken. Naja. Jens, ich glaube, mein Bier ist jetzt gleich leer. Deins wahrscheinlich auch.
Ich glaube, mach's dann gleich leer, ne?
Der Moritz ist schon ganz nervös.
Ja, Moritz ist schon nervös, weil er wieder Ärger mit seinem Chef bekommt.
Wir sagen Stößchen. Prost. Feierabendrunde. Adieu. Bis nächste Woche.